So, wir werden dann mit Matthäus 24 fortfahren. Ich hatte letztes Mal eine Einleitung gegeben, werde gleich die Einleitung nochmal zusammenfassen. Wir lesen dann heute nochmal von Matthäus 24, Vers 1 bis 14. Und Jesus trat hinaus und ging von dem Tempel weg. Und seine Jünger traten zu ihm, um ihn auf die Gebäude des Tempels aufmerksam zu machen. Er aber antwortete und sprach zu ihnen: Seht ihr nicht dies alles? Wahrlich, ich sage euch, hier wird nicht ein Stein auf dem anderen gelassen werden, der nicht abgebrochen werden wird. Als er aber auf dem Ölberg saß, traten seine Jünger für sich allein zu ihm und sprachen: Sage uns, wann wird das sein und was ist das Zeichen deiner Ankunft und der Vollendung des Zeitalters? Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Seht zu, dass euch niemand verführe. Denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen: Ich bin der Christus. Und sie werden viele verführen. Ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerichten hören. Seht zu, erschreckt nicht, denn es muss geschehen, aber es ist noch nicht das Ende. Denn es wird sich Nation gegen Nation erheben und Königreich gegen Königreich. Und es werden Hungersnöte und Erdbeben da und dort sein. Alles dies aber ist der Anfang der Wehen. Dann werden sie euch in Bedrängnis überliefern und euch töten. Und ihr werdet von allen Nationen gehasst werden, um meines Namens willen. Und dann werden viele verleitet werden und werden einander überliefern und einander hassen. Und viele falsche Propheten werden aufstehen und werden viele verführen. Und weil die Gesetzlosigkeit Überhand nimmt, wird die Liebe der meisten erkalten. Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Und dieses Evangelium des Reiches wird gepredigt werden auf dem ganzen Erdkreis, allen Nationen zu einem Zeugnis, und dann wird das Ende kommen. Ja, letztes Mal bei der Einleitung haben wir noch einen längeren Abschnitt gelesen bis Vers 44 und haben gesehen, es geht primär erstmal um die Zerstörung des Tempels, die der Herr Jesus hier deutlich anspricht, daraufhin, dass die Jünger ihn auf die Schönheit des Tempels hinweisen, sagt er, es wird hier kein Stein auf den anderen bleiben in Vers 2. Und bezieht sich damit klar auf die Zerstörung des Tempels im Jahre 70 nach Christus durch die Römer. Dann haben wir hier aber auch andererseits, und das kommt in der Frage der Jünger auch zum Ausdruck, noch ein weiteres Thema, eben die Wiederkunft Jesu, die Vollendung des Zeitalters. Und das grundsätzliche Problem dabei ist, dass wir in der Ölbergrede eben Zeithinweise finden, die auf einen sehr kleinen Zeitraum hindeuten, eben in Vers 34, wo der Herr Jesus sagt, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis dies alles geschehen ist. Und Geschlecht bedeutet einfach Generation. Da führt von der Auslegung her kein Weg dran vorbei. Wir sehen das zum Beispiel auch schon in Matthäus 1, wo Matthäus dieses Wort Geschlechter verwendet. In dem Stammbaum des Herrn Jesus sagt er, es sind 14 Geschlechter, von Adam oder von David hin auf den Christus. Und da ist es klar, das sind nicht verschiedene Völker mit gemeint, 14 Völker oder so, sondern 14 Generationen folgen. Und man könnte das Wort Geschlechter durch Matthäus-Evangelium hindurch verfolgen. Es ist immer so, es meint die Zeitgenossen. Und das geben auch diejenigen zu, die diesen Text hier futuristisch verstehen, also auf irgendwie eine zukünftige, angeblich zukünftige Tempelzerstörung, und sagen dann, ja, diese Generation beginnt erst 1948 mit dem Beginn der Neugründung des Staates Israels. Das ist natürlich eine sehr weit herbeigeholte Deutung, Hineinlegung. Wir bleiben bei dem, was der Text sagt, dass der Herr Jesus hier zu den Jüngern spricht und zu den damaligen Israeliten sagt, während ihrer Zeit noch sollte das alles erfüllt werden. Und es hat sich dann ja auch nach 40 Jahren erfüllt, dass der Tempel zerstört wurde. Also ein Zeithinweis auf einen kleinen Zeitraum. Und auch in Vers 29 hatten wir gesehen, aber gleich nach der Bedrängnis jener Tage, und dann wird die Wiederkunft Jesu beschrieben. Und die Lösung des Problems, dass Tempelzerstörung und Wiederkunft Jesu zusammen in einem scheinbar engen Zeitraum beschrieben werden, haben wir darin gesehen, dass erstens sich tatsächlich alles in den ersten 40 Jahren angefangen hat zu erfüllen. Also in Vers 35 steht ja auch nicht, dass es sich letztendlich erfüllt, aber es geschieht. Also es gibt nichts, was hier beschrieben ist, was in den ersten 40 Jahren der ersten Generation nicht geschehen wäre. Und das war sozusagen der Startschuss für eine längere Periode, die von all diesen Dingen, die hier beschrieben sind, geprägt ist. Geprägt von, was wir heute gelesen haben, Verführungen, falschen Christussen, Kriegen, Erdbeben, Hungersnöten, Verfolgung und so weiter. Das prägt die ganze Zeit zwischen den beiden Kommen Jesu, hat sich aber schon im Keim erfüllt in den ersten 40 Jahren. Und die Geschehnisse jener Zeit haben der ganzen Periode ihren Stempel, ihren charakterisierenden Stempel aufgedrückt. Das ist der erste Fakt, den wir festhalten müssen zur Lösung dieses scheinbaren Problems. Und der zweite ist eben das Prinzip der Hinauszögerung. Und das haben wir gesehen in den Gleichnissen, die dann in Kapitel 25 folgen oder auch am Ende von Kapitel 24 schon. Mein Herr lässt auf sich warten. 25 Vers 5, als aber der Bräutigam auf sich warten ließ, und 25 Vers 18, Vers 19, nach langer Zeit aber kommt der Herr jener Knechte. Also wo in den Gleichnissen schon angedeutet ist, es ist eine lange Zeit, die der Herr auf sich warten lässt. Und wir werden dieses Prinzip der Hinauszögerung auch heute in unserem Text nochmal sehen. Da komme ich dann nachher darauf zurück. Heute haben wir gelesen über den Anfang der Wehen, also Wehen im Sinne von Geburtswehen. Man kann sich das so auch gut merken, in Kapitel 23 hatten wir das Wehe über die die jüdische Führerschaft, Pharisäer und Schriftgelehrte, und in Matthäus 24 haben wir die Wehen, die Geburtswehen. Und Wehen führen ja immer zu etwas hin, zu einer Geburt, dass etwas Neues hervorkommt. Sie sind die Krise vor einem Neubeginn, umwälzende Prozesse, die etwas Neues hervorbringen. Und worum geht es grundsätzlich, was Neues hervorgebracht werden soll? Und das ist eigentlich das Thema der ganzen Bibel von vorne bis hinten, im Grunde auch das Thema des Evangeliums. Wie bringt Gott sein Reich zustande? Wie richtet Gott sein Reich auf? Dieser Neubeginn soll natürlich die Aufrichtung des Reiches Gottes sein. Und das ist ja auch das, worum es hier in der Frage der Jünger geht. Sie haben ja eben die Hoffnung, der Jesus richtet sein Reich auf, aber es soll erst noch ganz anders kommen. Er soll erst noch ans Kreuz gehen. Hier steht er wenige Tage vor seinem Kreuzestod, nicht vor einer triumphalen Machtergreifung, sondern vor einer scheinbaren Niederlage, die natürlich doch ein großer Sieg ist über Sünde, Tod und Teufel. Wie richtet Gott sein Reich auf? Wie bringt Gott sein Reich zustande? Durch Wehen, durch Krisen, die sind dazu nötig, dass nicht einfach sein Reich so in Glanz und Gloria kommt, sondern es geht durch eine tiefe Krise. Über das Kreuz kommt sein Reich. Das Evangelium, der Weg zur Auferstehung, geht nur über das Kreuz. Aber, und das ist ein Prinzip in der Endzeitlehre, es kommt in zwei Phasen, in zwei Schritten. Das ist ein durchgängiges Prinzip, diese zwei Schritte, dass Gott sein Heil vollzieht, sein Reich aufrichtet, ein schon jetzt und ein noch nicht. Der Herr Jesus hat schon das Heil vollbracht, aber es ist noch nicht letztlich vollendet. Und wir sind schon jetzt mit ihm auferstanden und versetzt mit ihm in die himmlischen Örter, aber wir sind noch nicht vollends angekommen in der ewigen Herrlichkeit. Das Reich Gottes ist in einer gewissen Weise schon jetzt da, aber natürlich noch nicht vollendet. Der neue Bund, den haben wir schon jetzt, aber die Erfüllung, darauf warten wir noch. Und wenn wir jetzt diese Wehen betrachten, müssen wir eben auch dieses schon jetzt und noch nicht im Auge behalten. Und im Grunde ist genau das, was wir finden in diesem Text. Einmal das schon jetzt erfüllt, 70 nach Christus. Das Alte wurde abgebrochen, also diese Wehen, der Umbruch, die Krise. Und zwar wurde die alte Ordnung abgebrochen, die alte Ordnung des alten Bundes, des alten Israels nach den Satzungen des Fleisches wurde abgebrochen, der Tempel wurde zerstört. Aber es wird natürlich nochmal umfassendere Umwälzungen geben, wenn noch umfassender das Alte abgebrochen wird, nämlich die ganze alte Schöpfung, bevor der Herr Jesus wiederkommt. Ich halte nichts von diesem, wie manche Ausleger das sehen, der zweifachen Erfüllung. Bitte verwechselt das nicht damit. Ja, es geht nicht darum, hier wurde einmal ein Tempel zerstört und dann wird nochmal ein buchstäblicher Tempel aufgebaut werden, der dann nochmal zerstört wird. Nein, die Tempelzerstörung ist erfüllt. Aber in einem typologischen oder bildhaften Sinne wird es noch etwas darüber hinausgehendes geben an Umwälzungen. Der alte Bund ist aufgelöst worden, aber es wird irgendwann auch die alte Schöpfung aufgelöst werden. Also diese beiden Prinzipien habe ich versucht deutlich zu machen, diese beiden Phasen, diese beiden Wehen, wenn hier von Wehen die Rede ist, dass wir es in zweierlei Sinnen verstehen müssen. Und ich werde, wenn wir die einzelnen Punkte dann untersuchen, immer auch irgendwie auf beiden Ebenen zu reden. Also es ist ein bisschen Gratwanderung. Man soll es in der Schriftauslegung eigentlich nicht machen, dass man sagt, hier ein Text hat zwei verschiedene Sinne. Das sehe ich eigentlich auch nicht so. Der Text hat einen Sinn, aber aufgrund dieses Prinzips der Hinauszögerung, etwas, was sich eben in 70 nach Christus oder im jüdischen Krieg, 66 bis 70 nach Christus, im Keim eigentlich schon erfüllt hat, sich aber über das ganze Zeitalter hinaus bis zur Wiederkunft Jesu hinaus erstreckt. Und genau dasselbe sehen wir übrigens auch in der Offenbarung. Und die Zeit, denke ich, müssen wir uns jetzt mal einmal nehmen, um diese deutlichen Parallelen zwischen Matthäus 24, der Ölbergrede, und der Offenbarung auch zu sehen, dass wir auch einmal etwas vertiefter in die Offenbarung einsteigen. Und wir werden mit diesem Text, der in den ersten 14 Versen, die wir heute gelesen haben, von Matthäus 24, auch heute nicht durchkommen. Wir müssen einfach sehen, wie weit wir kommen. Ich mache dann beim nächsten Mal weiter. Wir werden jetzt einmal Offenbarung 6 lesen, um diesen Hintergrund auch zu haben, diesen deutlichen Zusammenhang von der ganzen Endzeitlehre her zwischen Matthäus 24 und der Offenbarung. Ich hoffe, ihr habt es einigermaßen im Hinterkopf. Die Offenbarung enthält ja diese Gerichte. Die ersten sechs sind Siegelgerichte und dann das siebte Siegel fächert sich wieder auf in sieben Posaunengerichte und die siebte Posaune dann wiederum in sieben Schalengerichte. Und diese dreimal sieben Gerichte machen halt den Großteil der Offenbarung aus, zumindest des Gerichtsszenarios der Offenbarung. Und das beginnt eben in Offenbarung 6 mit den ersten sechs Siegeln. Und das lesen wir mal. Und ich sah, als das Lamm, also in dieser himmlischen Szene hatten wir in Offenbarung 5, der Jesus das Lamm, wie geschlachtet, es ist würdig, das Buch mit den Siegeln zu öffnen. Und ich sah, als das Lamm eines von den sieben Siegeln öffnete und hörte eines von den vier lebendigen Wesen, dort in diesem himmlischen Thronsaal, wie mit einer Donnerstimme sagen, komm. Und ich sah und siehe, ein weißes Pferd. Und der darauf saß, hatte einen Bogen und ihm wurde ein Siegeskranz gegeben und er zog aus, siegend und um zu siegen. Wir werden jetzt hier im Folgenden also vier Pferde finden. Die ersten vier Siegel stehen für vier Pferde. Und hier haben wir ein weißes Pferd, einer, der siegend auszieht, um zu siegen. Vers 3. Und als es das zweite Siegel öffnete, hörte ich das zweite lebendige Wesen sagen, komm. Und es zog ein anderes aus, ein feuerrotes Pferd. Und dem, der darauf saß, ihm wurde gegeben, den Frieden von der Erde zu nehmen und die Menschen dahin zu bringen, dass sie einander schlachteten. Und ihm wurde ein großes Schwert gegeben. Und als es das dritte Siegel öffnete, hörte ich das dritte lebendige Wesen sagen, komm. Und ich sah und siehe ein schwarzes Pferd, und der darauf saß, hatte eine Waage in seiner Hand. Und ich hörte etwas wie eine Stimme inmitten der vier lebendigen Wesen, die sagte, ein Maß Weizen für einen Denar und drei Maß Gerste für einen Denar. Also es ist sehr, sehr viel Geld für Grundnahrungsmittel. und dem Öl und dem Wein, also etwas Luxusgüter, füge keinen Schaden zu. Und als es das vierte Siegel öffnete, hörte ich die Stimme des vierten lebendigen Wesens sagen, komm, und ich sah und siehe ein fahles Pferd, und der darauf saß, dessen Name ist Tod, und der Hades folgte ihm. Und ihnen wurde Macht gegeben, über den vierten Teil der Erde zu töten, mit dem Schwert und mit Hunger und mit Tod und durch die wilden Tiere der Erde. Und als es das fünfte Siegel öffnete, sah ich unter dem Altar die Seelen derer, die geschlachtet worden waren, um des Wortes Gottes und um des Zeugnisses willen, das sie hatten. Und sie riefen mit lauter Stimme und sprachen, bis wann, heiliger und wahrhaftiger Herrscher, richtest und rächst du nicht unser Blut an denen, die auf der Erde wohnen? Und es wurde ihnen, einem jeden, ein weißes Gewand gegeben. Und es wurde ihnen gesagt, dass sie noch eine kurze Zeit abwarten sollten, bis auch ihre Mitknechte und ihre Brüder vollendet seien, die ebenso wie sie getötet werden sollten. Und ich sah, als es das sechste Siegel öffnete, und es geschah ein großes Erdbeben, und die Sonne wurde schwarz und ein härener Sack, und der ganze Mond wurde wie Blut, und die Sterne des Himmels fielen auf die Erde, wie ein Feigenbaum, geschüttelt von einem starken Wind, der seine Feigen abwirft. Geschüttelt wie von einem starken Wind seine Feigen abwirft. Und der Himmel schwand dahin wie ein Buch, das zusammengerollt wird, und jeder Berg und jede Insel wurden von ihren Stellen gerückt, und die Könige der Erde und die Großen und die Obersten und die Reichen und die Mächtigen und jeder Sklave und Freie verbargen sich in die Höhlen und in die Felsen der Berge, und sie sagen zu den Bergen und zu den Felsen, fallt auf uns und verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt und vor dem Zorn des Lammes, denn gekommen ist der große Tag ihres Zorns, und wer vermag zu bestehen? Ja, wir haben gesehen vier Pferde, die Schrecknisse bringen, und die stehen halt sehr in Parallele zu Matthäus 24, Krieg, Hungersnot, Erdbeben, Verfolgung, all das finden wir hier. Es ist etwas umstritten, wer diese Gestalt auf dem ersten Pferd ist, beziehungsweise ist, ob sie positiv oder negativ zu verstehen ist. Der auf dem weißen Pferd sitzt, ist ja in Offenbarung 19 der Herr Jesus, der siegreich ist. Und man kann das hier sicher durchaus so positiv verstehen, dass hier der Herr Jesus mit gemeint ist. Andere sehen darin eher einen Antichristen, also Christus ähnlich, aber ein falscher Christus. Das werden wir heute nicht letztendlich klären können. Ich tendiere dahin, zu sagen, es ist tatsächlich der Jesus gemeint, und zwar fand ich folgende Erklärung sehr hilfreich. In Matthäus 24 sagt der Herr Jesus, was seiner Wiederkunft vorausgeht, und zählt dann im Grunde die gleichen Dinge auf. Hier geht es nicht darum, was seiner Wiederkunft vorausgeht, sondern was seinem ersten Kommen nachfolgt. Und damit fängt hier dieses Zeitalter der Drangsale und der Krisen an, dass der auf dem weißen Pferd sitzt, kommt mit einem Siegeskranz, zieht aus, siegend um zu siegen, der Siegeszug des Evangeliums. So wird es dann gedeutet. Und daraufhin eben ein Zeitalter der Krisen geprägt, von Krieg, von Schwert, von Katastrophen. Und das können wir eben auch sehr parallel, sehr schön parallel zu Matthäus 24 sehen. Ich habe hier eine Tabelle, wo das aufgelistet ist, falsche Christusse, Kriege, Hungersnöte, Erdbeben, Verfolgungen, kosmische Umwälzungen, kosmische Katastrophen, all das in Matthäus 24 und auch in Offenbarung 6. Also auch die Verfolgungszeit sehen wir, die um des Zeugnisses willen Getöteten, die Märtyrer unter dem Altar. Und sie warten, wann wird ihr Blut endlich gerecht. Also sehen auch eine Zeit des Wartens, eine Zeit des Ausharrens, eine Zeit der Hinauszögerung. Es geht doch nicht so schnell, wie vielleicht zunächst gemeint. Es dauert etwas länger und man muss ausharren. Und auch interessant, dass in Vers 15 hier und Vers 16 genau, Vers 16 ist gesagt, sie sagen zu den Bergen und zu den Felsen, fallt auf uns und verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt. Diesen Ausdruck hatten wir ja letztes Mal auch schon nachgeschlagen, wo der Herr Jesus dasselbe sagt. Das ist allerdings dann nicht in der Ölbergrede, sondern auf seinem Weg zur Kreuzigungsstätte, wo die Frauen ihn beweinen. Und er sagt zu ihnen, weint nicht über mich, weint über euch und eure Kinder, denn ihr werdet zu den Bergen sagen, fallt auf uns. Und da meint er natürlich ganz klar, das, was über diese Generation damals kommen sollte, was diese Frauen und ihre Kinder noch erleben sollten, dass die Römer über das Land herfallen und wirklich ein furchtbares Gemetzel und Blutbad, Belagerungen mit Aushungerungen, dass man seine eigenen Kinder isst und wirklich einer fürchterlichen Drangsal für das Volk Israel damals, dass das über das Volk hereinbrechen sollte. Und genau diesen Ausdruck finden wir hier. Hier allerdings nicht auf das Volk Israel beschränkt, sondern hier geht es um eine weltweite Sache und um die letztendliche Umwälzung, die große Krise, die große letzte Drangsal, bevor wirklich die neue Schöpfung kommt, wo die alte Schöpfung abgebrochen wird und wo sich der Zorn Gottes nicht nur über das ungläubige Israel ergießt, sondern hier gekommen ist der Zorn Gottes über die ganze Erde der Ungläubigen. Also das vielleicht als Verdeutlichung klarer Parallelen vom Charakter dieser Zeit her zwischen Matthäus 24 und Offenbarung 6. Aber Matthäus 24 meint eher das, was das Gericht über Israel im Jahre 70 nach Christus betrifft. Und hier in Offenbarung 6 die gleichen Prinzipien ausgeweitet auf dieses ganze Zeitalter bis zum letztendlichen Gericht über die ganze Welt hin. Ja, dann kommen wir zurück zu Matthäus 24 und wollen uns die einzelnen Charakterzüge dieser Zeit so etwas näher anschauen. Und als die Jünger den Herrn eben fragen, wann wird das sein, die Zerstörung des Tempels? Was ist das Zeichen deiner Ankunft und der Vollendung des Zeitalters? Ist seine Antwort zuerst, seht zu, Vers 4, seht zu, dass euch niemand verführe. Das erste, die Warnung vor Verführung. Weil er nämlich noch nicht so bald kommt, aber dafür kommen erstmal viele falsche Christusse, vor denen man sich hüten muss, auf die man sich nicht hereinfallen darf. Denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin der Christus. Und sie werden viele verführen. Und dieses Kennzeichen der Verführung finden wir hier in dem Text auch noch häufiger. Gleich Vers 10 wieder. Dann werden viele verleitet werden und werden einander überliefern und hassen. Viele falsche Propheten werden aufstehen, werden viele verführen. Dann Vers 23 bis 26 nochmal. Wenn dann jemand zu euch sagt, siehe, hier ist der Christus oder dort, so glaubt es nicht, denn es werden falsche Christusche und falsche Propheten aufstehen, werden große Zeichen und Wunder tun und wenn möglich auch die Auserwählten zu verführen. Siehe, ich habe es euch vorher gesagt, wenn sie nun zu euch sagen, siehe, er ist in der Wüste, so geht nichts hinaus, siehe, in den Kammern, so glaubt es nicht. Glaubt es nicht, seid kritisch, seid skeptisch. Das ist ja erstmal eine negative Einstellung, die heute absolut unpopulär ist, die der Jesus aber gefordert hat. Seid wachsam. Also auch in den Gleichnissen, die der Herr dann am Ende der Endzeitrede sagt, das Fazit immer, seid wachsam. Seid bereit, in einem positiven Sinne, aber seid auch wachsam in einem kritischen Sinne, dass ihr nicht alles glaubt, dass ihr euch nicht verführen lasst. Und auch hier finden wir eben das Prinzip der Hinauszögerung. Es müssen erst Verführungen kommen. Es gibt keine vorschnelle Naherwartung, sondern erstmal kamen falsche Christusse. Und Das möchte ich erst einmal auch historisch aufzeigen, wie das damals in dieser Zeit war. In der Zeit des jüdischen Krieges. Vielleicht nochmal zur Geschichte einfach. Es gab ja diese relativ befriedete Zeit im Römischen Reich, in Pax Romana, der sich übrigens auch noch weiter hinauszog. Der fing ja schon an mit Augustus, der ja ungefähr zur Zeit der Geburt Christi lebte. Also man datiert den Beginn der Pax Romana, der befriedeten Welt, auf ungefähr 17 vor Christus. Und er zieht sich eigentlich dann hinein bis ins 3., 4. Jahrhundert, bevor das Römische Reich wirklich dann begann, auch innerlich zu verfallen. Aber es gab eine Krise halt insbesondere in der Mitte des 1. Jahrhunderts. Einmal diesen jüdischen Krieg, aber auch andere innerrömische Auseinandersetzungen. Das Vierkaiserjahr nach Neros Tod gab es da eben innere Auseinandersetzungen um den Thron, um die Herrschaft, bürgerkriegsartige Zustände. Und in Bezug auf das jüdische Volk war es so, dass im November 66 nach Christus die Juden die 12. römische Legion unter Cestius Gallus erstaunlicherweise geschlagen hatten, besiegt hatten. Und sie wurden durch diesen Sieg beflügelt, in der Hoffnung, vielleicht die römische Herrschaft doch noch gänzlich abschütteln zu wollen. Dass das ein von Gott gegebener Sieg war und Gott, wie im Alten Testament so oft, den Sieg in ihre Hand gegeben hat, auch gegen einen scheinbar übermächtigen Feind. Aber letztlich war dieser Sieg gegen die Römer im November 66 doch der Anfang ihres Verderbens. Denn daraufhin war die römische Wut natürlich erst recht entbrannt. Und im Februar 67 befiehlt Nero, die jüdische Revolte in Palästina endgültig niederzuwerfen. Ja, Revolte, wir wissen schon, zur Zeit Jesu gab es diese Zeloten, im Grunde Terroristen, Eiferer, die gegen Rom eben terroristisch vorgegangen sind. Und es gab Parteiungen, jede Menge. Unser politisches System ist ja schon kompliziert, was für viele Parteien und so weiter es gibt. Aber wenn man Flavius Josephus liest, man kommt mit dieser Komplexität des Geschehens überhaupt nicht mit, wie viele Parteiungen pro-jüdisch, pro-römisch, anti-römisch und vermittelnd und völlig durcheinander innerhalb der Juden und dann mit den Mischvölkern, die es da gab, Idumäer, wurden Parteiungen gemacht. Das war ein heilloses Hin und Her. Jedenfalls diese anti-römische Bewegung gab es sehr stark ausgeprägt und diese jüdischen Revolten sollten nun seit Februar 67 durch einen Befehl Nero niedergeworfen werden. Daraufhin folgen verschiedene Anmärsche auf Jerusalem, zum Teil unter bemerkenswerten Rückzügen der Römer wieder, worin die Juden natürlich auch wieder Gottes Hand sahen, die Römer schaffen es doch nicht, gegen Jerusalem zu ziehen. Und es waren halt nicht nur Kriege, sondern halt Kriegsgerüchte. Man hatte irgendwie gehört, die Römer sind irgendwie im Anmarsch und dann sind sie wohl doch wieder abgezogen. Und natürlich hat man dann besonders auf falsche Propheten auch gehört und gehorcht, dass man dachte, wenn die Römer jetzt heranrücken oder uns belagern, wir müssen irgendwie sehen, dass wir hier unter göttlicher Führung jetzt das Heil davontragen. Und hier lese ich mal von Josephus Zitate vor, wie tatsächlich falsche Christusse das Volk verführt haben. Er schreibt hier, es waren dies Irrgeister und Verführer, welche unter der Maske prophetischer Begnadigung es nur auf Neuerung und Umwälzung anlegten und durch ihre Reden das Volk in eine rasende Begeisterung hineinhetzten. Also, ich weiß nicht, ob ihr es wisst, Josephus war ja ein jüdischer Geschichtsschreiber, der zu den Römern übergelaufen war. Sozusagen ein Insider, der hier aber für die Römer schrieb. Und er wusste, dass diese Verführer zum Teil eben von den Römern angeheuert waren, um das Volk eben zu verführen, damit sie besser beherrschbar und lenkbar seien, ihr Verhalten besser absehbar ist von Rom. Ein sehr interessanter Aspekt, das sollte man heute auch mal bedenken, ob bestimmte Verführer innerhalb der Christenheit nicht von einer Machtelite in dieser Welt auch gezielt gesteuert und eingesetzt sind, um die Christen verfügbar zu machen. Und über diese Verführer schreibt Josephus dann, sie führten die Juden in die Wüste hinaus mit dem Versprechen, dass Gott ihnen da selbst verschiedene Wunderzeichen zum Unterpfand ihrer Befreiung kundtun werde. Eine andere, deutlichere Stelle noch. Das ist leider keine vollständige Ausgabe des jüdischen Krieges. Man kann sich das aber im Internet, wenn man Josephus bei Wikipedia eingibt, gibt es so einen Link, wo der ganze jüdische Krieg online einsehbar ist. Da hatte ich mir das hier gerade rausgedruckt. Ein anderes Zitat. Es gibt ja einen ganzen Abschnitt über Propheten und Zeichen von ihm. Dann zogen sie weiter zu der einzigen übrig gebliebenen Säulenhalle im äußeren Vorhof. Also die Römer zogen dorthin, wo 6000 Frauen und Kinder Zuflucht gefunden hatten. Das war jetzt schon 70 nach Christus. Sie hatten sich wegen eines falschen Propheten dort versammelt, der ihnen geboten hatte, zum Tempel zu gehen, wo sie die Zusage auf Freilassung bekommen würden. Bevor Caesar sich entschieden hatte, was er mit diesen Menschen machen sollte, ist falsch übersetzt, Caesar nicht, sondern Kaiser, damit ist Titus gemeint. Also bevor Titus sich entschieden hatte, was er mit diesen Menschen machen sollte, steckten die Soldaten die Säulenhalle in Brand und keine einzige Menschenseele entkam von diesen 6000 Frauen und Kindern. Zahlreiche falsche Propheten täuschten das Volk zu dieser Zeit. Sie waren von den Tyrannen gedingt worden und sollten das Volk überreden, auf Hilfe von Gott zu warten und sie so davon abhalten zu desertieren. Also gezielt von Rom eingesetzt, diese falschen Propheten. Vor der Belagerung waren Zeichen aufgetreten, die die bevorstehende Verwüstung angekündigt hatten. Aber die Juden hatten diese Warnungen Gottes missachtet. Ein Stern, der wie ein Schwert aussah, hing über der Stadt und außerdem ein Komet, der ein Jahr lang zu sehen war. Unmittelbar vor dem Aufstand, als das Volk zum Fest der ungesäuerten Brote zusammenkam, schien nachts ein helles Licht um den Altar und beleuchtete das Heiligtum eine halbe Stunde lang. Das Volk hielt das für ein gutes Vorzeichen, aber die heiligen Schriftgelehrten sagten ihnen das Gegenteil. Eine Kuh gebar im Tempelvorhof ein Lamm und das östliche Tor des inneren Vorhofes, das mit Eisenriegeln befestigt und so schwer war, dass man 20 Männer benötigte, um es zu befestigen, flog in dieser Nacht von selbst auf. Man könnte meinen, irgendein Scharlatan hätte das hier geschrieben, aber es ist Flavius Josephus, eine historische Quelle. Und hier wird dann noch weiterhin beschrieben, auch andere falsche Christusse und falsche Propheten. An der Stelle noch Seite 277. Ein Aufständischer namens Theudas, und auch in der Apostelgeschichte wird ein Theudas erwähnt, ist jetzt aber nicht klar, ob das derselbe ist. Ein Aufständiger namens Theudas überredete die Massen, ihren Besitz zu nehmen, um ihm zum Jordan zu folgen, wo er als Prophet den Fluss teilen und ihnen einen leichten Durchgang verschaffen würde. Aber Fadus ergriff sie mit einer Kavallerie und nahm Theudas gefangen und er enthauptete und dessen Kopf nach Jerusalem gebracht wurde. Also diese falschen Propheten haben tatsächlich das Volk verführt in ihr Verderben. Und wenn die Christen denen gefolgt wären, wären sie auch in ihr Verderben gegangen. Aber der Herr Jesus hat ihnen hier Anweisungen gegeben, das haben wir heute nicht mehr gelesen, Vers 16, dann sollen die in Judäa auf die Berge fliehen, und so weiter. Und die Christen sind eben dort auch aus Jerusalem geflohen. Nicht unter Anleitung falscher Christusse und falscher Propheten, sondern auf Anweisung Jesu, die er ihnen vorher gegeben hat. Also damals wurde das Volk klar von falschen Christussen, falschen Messiasen verführt. Aber etwas, was das ganze Zeitalter prägt. Ich meine, wir können uns fragen, kann das für uns eigentlich eine Verführung bedeuten? Wenn irgendeiner auftritt und sagt, ich bin der Christus, ist für uns doch sonnenklar. Irgendein Smith, der die Mormonen gegründet hat, und auf so einen Scharlatan fallen wir doch nicht rein. Gut, aber der Teufel hat die verschiedensten Formen und letztlich hat er für jeden etwas, je nachdem, wie man gerade geartet ist, worauf man hereinfallen könnte. Aber letztlich, die Auserwählten werden natürlich nicht verführt werden. Es sind einfach Prüfungen. Bemerkenswert ist, dass es, wenn es um falsche Christusse geht, nicht nur um eine konkrete Person geht, die auftritt, sondern auch einen falschen Christus, der verkündigt wird. Wenn wir uns das mal anschauen, in 2. Korinther 10 gibt es so eine Stelle. wieder sehr bemerkenswert ist. Ja, 2. Korinther 11, Vers 4. Denn wenn der, welcher kommt, einen anderen Jesus predigt, den wir nicht gepredigt haben, oder ihr einen anderen Geist empfangt, den ihr nicht empfangen habt, oder ein anderes Evangelium, das ihr nicht angenommen habt, so ertragt ihr das recht gut. Hier ist die Rede von dem, welcher kommt. Das ist öfter so in der Schrift, dass der Antichrist als eine Person angekündigt wird. Auch der Jesus spricht von jemandem, wenn jemand in seinem eigenen Namen kommt, den werdet ihr annehmen, sagt er zu den Juden. Und hier wird der, welcher kommt, auch wie eine Person genannt. Aber er sagt hier, beschreibt Paulus ihn nicht so, dass er selber von sich sagt, dass er Christus wäre, sondern dass er einen anderen Jesus predigt. Es ist bemerkenswert, dass es falsche Christusse gibt, die nicht als Person auftreten, sondern als Verkündiger eines anderen Jesus, eines anderen Christus. Und das müssen wir natürlich uns fragen, wenn wir in die Christenheit allgemein schauen, was ist das für ein Christus, der dort gelehrt wird? Was ist das für ein Evangelium, das dort verkündigt wird? Ein Evangelium des Selbstwertgefühls, ein Evangelium der Lebensverbesserung, ein Evangelium ohne Kreuz, ohne Sünde, ohne Hölle. Das ist ein anderes Evangelium. Und das sind natürlich Verführungen, wo tatsächlich auch Massen von Evangelikalen drauf hereinfallen. Ich bekam kürzlich noch einen Brief von einem katholischen Priester, der sich darüber beschwerte, dass ich ein Buch verbreite, das heißt Von Rom zu Christus. Und er meinte, er sei schon immer bei Christus. Es sei ja eine Frechheit, was ich da mit dem Buchtitel zum Ausdruck bringen würde. Nun, ich hätte ihn eigentlich zurückschreiben müssen, was ist das für ein Christus, an den Sie da glauben? Ein Christus, der der Brot ist, der als Brot angebetet wird. Oder ein Christus, der immer wieder geopfert wird. Und ein Christus, der im Vatikan wohnt und meint, mit Brokatschuhen Oberhaupt über seine Kirche zu sein. Und ich denke, wenn wir bei diesem Punkt sind, Vatikan, da haben wir wirklich die massivste Erfüllung dieser Prophezeiung. Viele werden in meinem Namen kommen und sagen, ich bin der Christus. Und was den Papst betrifft, da haben wir genau das erfüllt. Auch das, was in 2. Thessalonicher 2, Vers 4 über diese Person steht, das schauen wir uns mal abschließend an. Das wird auch schon mein letzter Punkt sein. 2. Thessalonicher 2, Vers 4. Er wird ja nicht Antichrist genannt in den Briefen, sondern Sohn der Gesetzlosigkeit oder Mensch der Gesetzlosigkeit, Sohn des Verderbens. Ich lese ab Vers 3, 2. Thessalonicher 2, Vers 3, dass niemand euch auf irgendeine Weise verführe. Denn dieser Tag, der Tag des Herrn, seiner Wiederkunft, kommt nicht. Es sei denn, dass zuerst der Abfall gekommen und der Mensch der Gesetzlosigkeit geoffenbart worden ist. Also übrigens genau das Prinzip, was der Jesus sagt. Niemand verführe euch. Die Naherwartung ja, aber es gibt eine Hinauszögerung. Ihr müsst erst ausharren. Es kommt erst die Verführung, es kommt erst der Abfall, es kommt erst die Krise. Bis dieser Mensch gekommen ist, der Mensch der Gesetzlosigkeit, der sich überhebt über alles, was Gott heißt und Gegenstand der Verehrung ist, so dass er sich in den Tempel Gottes setzt und sich ausweist, dass er Gott sei. Der Papst nennt sich Stellvertreter Christi. Wer ist der wahre Stellvertreter Christi? Der Heilige Geist. Der Papst nennt sich Heiliger Vater. Wer ist der wahre Heilige Vater? Es gibt nur einen Heiligen Vater im Himmel. Der Papst nennt sich Oberhaupt der Kirche. Wer ist das Oberhaupt der Kirche? Es gibt nur einen Haupt der wahren Gemeinde, den Herrn Jesus. Über die drei Personen Gottheit erhebt sich der Papst und sagt, er sei es. Und als solcher wird er inbrünstigst verehrt und niemand sage, dass diese Verehrung nicht eine anbetende Verehrung sei. Heute wird das noch einigermaßen in Bahn gehalten, aber über die Jahrtausende hin wurde der Papst auf Knien angebetet und verehrt als Gottheit. Und er hat sich auch wirklich in den Tempel Gottes gesetzt. Und auch das müssen wir hier so verstehen, in diesen zwei Phasen des Umbruchs. Die erste Phase ist abgeschlossen. Der buchstäbliche Tempel der alten Ordnung Israels ist abgebrochen. Und es ist ein neuer Tempel aufgerichtet worden. In der Auferstehung Jesu hat er gesagt, er hat den Tempel wieder aufgebaut. Mit der Auferstehung den Tempel, den abgebrochenen, in 3 Tagen wieder aufgebaut. Der Tempel ist sein Leib und sein Leib ist die Gemeinde. Die Gemeinde ist jetzt der Tempel Gottes, wo er angebetet wird. Und in diese Gemeinde Gottes im äußeren Sinn hat sich der Papst hineingesetzt, in diese Christenheit, und hat über die Jahrtausende einen Großteil der äußeren Christenheit verführt, durch seine Reden, durch seine Götzenkulte, durch seinen Glauben des Abfalls, durch seine Lehre des Abfalls. Und so hat sich wirklich erfüllt, was hier steht, dass viele unter dem Namen Christi gekommen sind, gesagt, ich bin es, ich bin das Oberhaupt der Kirche, mir müsst ihr folgen, mir müsst ihr gehorchen, und der Papst verlangt absoluten Glaubensgehorsam für sich. Und sie werden viele verführen, durch die Jahrtausende hindurch geht das schon. Und wir sind aufgefordert, wachsam zu sein, kritisch zu sein und auszuharren. Und ich würde sagen, mit diesen Gedanken schließe ich dann und werde mit den Kriegen dann beim nächsten Mal fortfahren. Amen.